Du bist ja unser Profi für das Thema Gebäudeenergiegesetz. Bam, bam, bam.
Wir haben die Heizung wieder angemacht. Es ist Juli. So, das ist jetzt in Fettdruck, bitte. Ja. Trinkwasser bleibt auf 60 Grad. Es wird nicht runtergeregelt. Punkt.
Hi und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge der zweiten Staffel Sachverstand mit Herz. Ich freue mich, wir freuen uns ganz, ganz sehr, dass ihr wieder mit zugeschaltet habt. Mein Name ist Anne Brackhoff.
Und mein Name ist Patrick Bayer.
Ich wollte dich vorstellen.
Jetzt war ich zu schnell.
Ja, tatsächlich.
Nee, ist okay. Ich bin aber immer noch Patrick Bayer. Schön, dass ihr da seid.
Und wir grüßen euch, das ist jetzt ein Running Gag, aber tatsächlich aus Leipzig. Weder sonnig noch regnerisch eigentlich, ja, ich sag mal, der typische Sommerwetter 2024. Aber vor allem sind wir nicht allein. Wir haben... Der hohen Besuch haben wir gar nicht.
Wir verraten das noch nicht. Wir lassen jetzt unseren Gast mal mit seinen typischen Worten beginnen und ihr müsst raten, wen wir dabei haben.
Finde ich mega.
Hallo, liebe Freunde der Baukunst.
Ich bin so glücklich gerade.
Der großartige Carsten Nessler ist quasi nicht bei uns zu Gast, sondern wir bei dir. Wir haben uns quasi hier auf neutralem Terrain getroffen.
Ja, wenn man so möchte. Also wir sind beide, und wir sind alle zu Gast hier, alle drei.
Ja,
ne?
Ja.
Wir sind in Leipzig. Ich bin nach Leipzig gefahren aus Wiesbaden. Ihr habt den Weg auf euch genommen von Gera, du aus
Stade.
Danke. Mhm. Finde ich großartig.
Ich auch. Also danke an dieser Stelle an Coworking Space XY, dass wir zu Gast sein dürfen. Lieber Carsten, ja, also wie gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt. Jetzt ist ein großer Moment, weil ich glaube, jeder kennt dich, also der in der Branche unterwegs ist, der deine Videos kennt, deinen Auftritt. Und es ist ganz beeindruckend, weil
Dankeschön.
Du bist ja unser Profi für das Thema Gebäudeenergiegesetz. Bam, bam,
bam.
Ja. Aber bevor wir in das also sehr, sehr spannende und sehr offene und sehr weitläufige Thema eigentlich mal einsteigen, wir haben ja unsere Rubriken und denen bleibe ich ja so gerne treu. Mhm. Möchtest du uns mal verraten, was dein Highlight diese Woche war?
Mein Highlight der Woche ist tatsächlich, also es ist warm und ich bin nach Leipzig gefahren. Das ist eine tolle Stadt, ich bin immer gerne hier. Und ja, also das ist so das Highlight. Ich bin fern von zu Hause, genieße hier die kurzen Wege, also trotz dieser riesigen Stadt, wenn man irgendwo in irgendeinem Kiez ist, sage ich mal, und sich hier irgendwie bewegt, man findet alles vor der Haustür. Das finde ich faszinierend.
Ja, schräg gegenüber ist ein Rewe, habe ich gesagt.
Das meine
mehr bräuchte ich ja auch nicht.
Ja, aber nicht tatsächlich, wenn du irgendwie essen gehen willst oder sowas. Ich bin häufig hier in Plagwitz unterwegs und ist einfach toll. Ja, stolperst aus der Haustür raus und findest alles, was du irgendwie brauchst.
Wir waren ja am Montag schon in Leipzig tatsächlich berufsbedingt und da habe ich einen Instant-Pop gesehen, wo man nur diese Trockennudeln kaufen konnte. Mhm. 24/7.
Super.
Ja, ja, also die laufen bei uns ja unter China-Läden irgendwie. In Niedersachsen, aber hier heißt es Instant Shop, weil man ist ja international unterwegs offensichtlich.
Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Ja. Ich habe mich gefreut, also Gera gibt es sowas nicht, aber wie dem auch sei, schön, dass wir jetzt
und zusammen sind. Also hier gibt es halt Wärme, ne? Gibt es bei uns irgendwie nicht. Also gefühlt, wenn ich jedes Mal, wenn ich in Leipzig bin, scheint die Sonne, bis auch mal, wenn es regnet. Heute hat es auch mal kurz geregnet, aber ansonsten, wie letzte Woche wollte ich schon was posten, habe es dann doch nicht gemacht. Das war so sinngemäß, die Energiewende ist da. Wir haben die Heizung wieder angemacht. Es ist Juli.
Ja, es ist wirklich
es ist so. Und damit sind wir quasi schon beim Thema. Wer hätte das gedacht? Also mal abgesehen davon, muss ich mal kurz sagen, ich muss hier heute so ein bisschen aufpassen. Anne hat schon diese Vibes. Und jeder, der unseren Podcast regelmäßig hört, weiß ja, dass Anne immer noch auf der Suche ist nach einem besten Freund, der Bausachverständiger ist. Und jetzt sitzt Carsten Nessler hier. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier auf Abstandsregeln und so achte. Aber ja, um das ganz kurz nochmal vorwegzunehmen, ich habe euch im Blick.
Ja,
also nur mal fürs Protokoll, hier ist ja nichts geskriptet. Ja.
Nein,
und ich erinnere mich an ein Telefonat, das wir zwei geführt haben, Patrick, wo du gesagt hast, jeder Wertermittler braucht einen besten Freund und der ist Baugutachter.
Ja, das ist so. Und das sagen wir auch immer. Und jetzt ist Anne ja verzweifelt auf der Suche nach einem besten Freund als Bausachverständiger. Wir lassen das jetzt mal im Raum stehen, was sich hier heute möglicherweise noch entwickelt. Wir haben ein wunderbares Thema. Anne, du hast es geskript. Du darfst sagen, wie es heißt.
Ach so, oje, also GEG Ojemine.
GEG Ojemine. Und wen hätten wir da Besseres nehmen können als Carsten Essler.
Ja, danke schön. Der Titel, den trifft es hervorragend.
Das wirklich. Kann ich mir vorstellen, weil ich glaube, jeder hat schon mal schweißgebadet davon geträumt tatsächlich, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Warum wollen wir das Thema eigentlich anfassen? Ganz einfach, weil es jeden, der in der Immobilienbranche zu tun hat, irgendwie tankiert. Also ich sage mal, sobald man sich mit dem Bestand auseinandersetzt, dann hast du dieses Thema auf dem Tisch. Ich glaube, jeder stand schon mal vor einer 30 Jahre alten Ölheizung und hat sich gefragt, was mache ich denn jetzt damit und wie dick ist ihre Wärmedämmung etc. pp. Deswegen freuen wir uns ganz sehr, dass du dir ja die Zeit für uns nimmst. Ja, und eigentlich soll es heute mal so ein bisschen darum gehen, was für Mythen bringt das GEG so mit sich. Räum doch gerne damit auf. Und was gibst du vor allem den Sachverständigen da draußen, die Bewertungssachverständigen, mit an die Hand für ihr Daily Work?
Gerne. Also, leider ist ja letztes Jahr, als der GEG-Entwurf draußen war, ist ja schon viel durchgesickert und da waren so Sachen wie über 80-Jährige müssen keine Heizung austauschen und so ein Kram. Das hat sich leider immer noch ein bisschen in den Köpfen festgehalten. Das gibt es nicht mehr.
Das habe ich mir auch verpflichtet.
Und das muss man, da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen, dass da sind leider so viele Sachen irgendwie schon falsch in Köpfen hängen geblieben, die man heute einfach nochmal revidieren muss. Und wenn ich mit meinen Präsentationen unterwegs bin, das sind die zwei Kernfragen, die immer wieder kommen und die, auf die gehe ich auch immer ein, muss meine Heizung raus? Ja? Und da ist die Antwort in der Regel nein. Das muss man dann halt auch einfach mal sehen. So, und dann muss man einfach mal schauen, was habe ich für eine Heizung? Ist es schon eine Brennwerttherme? Ist das ein Niedertemperaturkessel? Ist es im Ein- und Zweifamilienhaus Eigentümer, der selber drin wohnt und sowas? Da gibt es ganz viele Ausnahmen und auch eine Heizung darf ich noch reparieren. Das ist ja das Nächste. Ne? Muss ich sie jetzt rausschmeißen und was ist, wenn sie kaputt geht, darf ich sie reparieren? Und auch da muss man sagen, ja, darf man reparieren. Was ich den Wertermittlern gerne mit an die Hand geben möchte, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen, wo erkenne ich denn das Alter der Heizung? Und im besten Falle habe ich irgendein Typenschild drauf, wo wirklich ein Datum drauf ist. Das ist leider nicht so normal. Meistens sind es irgendwelche kryptischen Seriennummern. Dann schaut man dann beim Hersteller und selbst der Hersteller hat teilweise, wenn man, kann es im Internet eingeben und dann sagt er dir, ist entweder 2008 oder 2018 solche Sachen. Also so 10 Jahre auch wirklich auseinander, wo ich mir denke, sagt, geht's euch noch gut? Ihr müsst doch selber wissen, wann ihr das Ding produziert habt. Aber viele haben einfach nur noch das letzte Jahr oder das Jahrzehnt und dann irgendwie noch eine Herstellungswoche und das war's. Weil niemand möchte eine alte Heizung kaufen. Also wenn du jetzt eine neue Heizung haben möchtest und kaufst die und dann kommt einer und sagt, ja, die ist Baujahr 2023, da sagst du, nee, wir haben 2024, ich hätte gerne eine neue. Ja? Die ist immer noch nie in Gebrauch gewesen. Die hat einfach nur das Produktionsdatum, lag irgendwie dort rum, ist abgerufen worden an den Zwischenhändler, dann irgendwie an den Sanitär- und Heizungsinstallateur und dann wurde sie installiert. Aber auch das kann heutzutage an der einen oder anderen Stelle schon fatal sein, weil der Gesetzgeber nicht auf die Inbetriebnahme eingeht, sondern auf das Baujahr. Das heißt, wenn das Baujahr tatsächlich ein Jahr älter ist, kann es sein, dass die dann tatsächlich älter ist als 30 Jahre, wenn man so möchte jetzt schon, und dann halt, wenn es keine Brennwert- oder Niedertemperatur-Therme ist, ausgetauscht wird. So, und wenn der Wertermittler jetzt im Keller steht, vor der Heizung, dann gibt es ja mehrere Sachen. Meistens das große, runde Ding, das irgendwie in der Ecke steht, da stürzen sich alle drauf, dann pfeife ich die erstmal zurück und sage, nee, das ist der Warmwasserbehälter, das ist die Thermoskanne.
Das hättest du ich noch hingekriegt.
Dann stürzt sich der normale Wertermittler, jetzt nicht böse nehmen, das ist auch ein bisschen flapsig, stürzt sich dann auf das kleine, fauchende Ding, das da irgendwie rumhängt, das ist der Brenner. Da wird dann halt eben in die Brennkammer reingefeuert, ne? Und das Große, was da hinten dran hängt, das ist der Kessel, das ist der Heizungskessel, das ist auch das, wovon der Gesetzgeber immer spricht. Und da muss man dann drauf gucken. Ist nicht manchmal so einfach, weil die unterschiedlich groß sind, unterschiedlich verkapselt und dann sieht das eine aus wie das andere, ist dann irgendwie integriert manchmal auch. Und häufig kommt auch ein Kunde zu mir und sagt, ja, aber unsere Heizung, die ist Baujahr 2010. Ja, und dann guckt man drauf und dann ist halt der Brenner in 2010 ausgetauscht worden, weil der Heizkessel ist schon schweinealt.
Also ich kann ja jetzt mal von meinen, also ich habe ja nicht so das riesige technische Verständnis leider, da war ich Kreide holen, als das vergeben wurde im Himmel. Und da ist so, ich stehe dann immer davor und denke mir, okay, als erstes guckst du unauffällig nach so einem Typenschild. Das finde ich meistens nicht, weil diese Menschen, die diese Heizung ja entwickelt haben, die haben ja diese Schilder extra so angebracht, damit man das nicht findet. Ja,
genau.
Und oder sagt, du machst das unauffällig, ich lege da mal richtig einen Glitterparcours an dem Ding hin.
Na, das Problem ist, dann muss man meistens irgendwelche so Dinger abmachen. von denen ich dann aber nachher nicht wieder weiß, wie ich sie dran kriege und ob sie überhaupt abgehen. Ja? So. Und dann stelle ich mir immer also die Frage, okay, es muss doch irgendwie anders herauszufinden sein, ob, was das zum Beispiel für eine Kesselart ist. Ja? Und ich habe ja eins schon gelernt, dass, glaube ich, so Brennwertthermen und diese Niedertemperaturkessel, dass es die schon viel, viel länger gibt, als man so denkt. Also ich habe immer gedacht, die gibt es irgendwie erst seit Anfang der 2000, aber das gibt es ja schon ewig.
Ja, also dann einfach mal in die Heizungstechnik eingestiegen. Wir brauchen ja heißes Wasser oder wenn und wir haben in der Regel haben wir wasserführende Heizkörper, entweder Fußbodenheizung oder ganz normale Radiatoren unter den Fenstern. Und früher diese schönen Rippenheizkörper, wo man so mit dem Waschlappen dazwischen greifen konnte, um die sauber zu machen, die haben halt richtig Fetthitze gebraucht. Und da war das gar kein Problem, dass da mal die Vorlauftemperatur, also das, was von der Heizung an Heißwasser zu den Heizkörpern geschickt wurde, dass das auch mal 80, 85 Grad waren. Das waren Konstantheizungen, die haben einfach rausgefeuert, was konnte und reguliert hast du durch Fensteröffnungen im Winter. Ne? Wenn es zu heiß war, weil das Thermostat, ne? Früher gab es ja keine Thermostate, da gab es dann einfach nur so einen Ventilgriff, den schwarzen, den man vielleicht noch irgendwo sieht, ne? Ein bisschen aufdrehen, zudrehen und den Rest regelt man über Fensterlüftung, wenn es dann arg zu warm war. Dann kamen die Niedertemperaturheizungen, da braucht man schon eine Steuerung. Also da ist nicht mehr nur, gib Feuer, was hast du, was kannst du, sondern da wird tatsächlich schon mal ein bisschen runtergeregelt. Das heißt, du brauchst eine Steuerung auf der Heizung und du brauchst einen Außenfühler, der dann wieder mit der Heizung kommuniziert und sagt, liebe Heizung, hör mal auf, draußen ist warm oder ausreichend warm. Ne? Und dann hast du eine Steuerung mit einem Thermostat im Haus oder in der Wohnung, hast ein Steuergerät, das eben die Heizung ein bisschen regulieren kann. Und du hast einen Außenfühler, der eben sagt, wie warm ist es denn eigentlich draußen und muss ich überhaupt heizen oder ist das dann gleich wieder warm? Das sind so die ersten Anfänge, wie du auch sagst, jetzt nicht so in den 2000ern, ne, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, gibt es schon relativ lange, sodass man theoretisch, ich mache das, also für die, die das Video jetzt nicht sehen, ich mache so Hochkommas, ja, also theoretisch kann man davon ausgehen, dass wenn eine Heizung ein Thermostat innen hat, eine Steuerung hat an der Heizung dran und einen Außenfühler, dass wir schon von einer Niedertemperaturheizung sprechen. Ja, also sind gar nicht mehr so viele, die das nicht haben. Da on top kommt dann die Brennwerttherme. Da ist dann einfach, es ist normal, dass der Brenner entsprechend Feuer macht, das in den Kessel reingibt und damit dann das heiße Wasser erwärmt. Und dann geht das Abgas seine Wege und zwar halt ganz normal über den Kaminschlot raus. Und da hat man sich gedacht, was machen wir mit der Hitze? Die können wir doch eigentlich noch rückgewinnen. Also über einen Wärmetauscher wird dieses heiße Abgas wieder die Wärme entzogen. Deswegen braucht man zum Beispiel bei einer Brennwerttherme auch meistens irgendwie einen Einsatz. Ja, wenn Gas genutzt wird, viel Feuchtigkeit mit drin, viel Wasser mit drin. Und das würde den Kaminschlot von innen kaputt machen. Und deswegen gibt es ein Edelstahlrohr oder Kunststoffrohr, das man einzieht. Und das, liebe Sachverständige von der Wertermittlung, ist auch ein Tipp, wie man das erkennen kann, ob es eine Brennwerttherme ist. Wenn die Heizung auf Volllast läuft und ich könnte ans Abgasrohr dran fassen, weil da nur 60, 65 Grad sind und nicht ein paar hundert Grad Abgastemperatur, ist es schon mal ein Indikator. Zweiter Indikator ist, wenn der Kaminschlot oben über dem Dach, wenn da nur ein dünnes Röhrchen rausguckt und nicht irgendwie so ein ganz normaler Kaminschlot, kann man davon ausgehen, dass es eine Brennwerttherme ist. Und manchmal sind die Hersteller auch so stolz gewesen, dass sie es einfach draufgeschrieben haben.
Das kann ich mir vorstellen. Also da wäre ich ja für, weil ich nehme dann immer meine, wenn ich sie finde, meine Typennummer, dann gehe ich ins Internet und dann lande ich in irgendwelchen Foren, wo sich dann frustrierte Heizungssanitärbauer austauschen, gegenseitig auch ein bisschen moppen, was die Seriennummer angeht und ich auch nicht wirklich glücklich dann wieder aus diesem Forum austrete.
Ich bin da schon ein bisschen weiter. Ich lasse mir nämlich jetzt immer diesen Feuerstättenbescheid vom Schornsteinfeger oder von der Schornsteinfegerin geben. Und dann steht das da ja manchmal, also nee, eigentlich steht es immer schon dabei.
Ja.
Das Problem ist, dass die Kunden manchmal gar nicht wissen, was ich dann haben möchte. Mhm. Dann aber noch eine Frage. Diese kleinen Fässchen, die dann an der Wand hängen, diese Ausgleichsbehälter, die gibt es aber nur bei der Brennwerttherme? Oder ist das falsch?
Nee, das ist einfach nur das Ausgleichsbehältnis. Manchmal hast du auch zwei Ausgleichsbehältnisse, einmal für das Trinkwasser, also das Warmwasser, das erwärmt wird für Dusche, Hände, Waschen, Sonstiges und dann ein etwas größeres Ausgleichsbehältnis für die Heizung. Da geht es einfach nur darum, wenn du irgendwie ein bisschen Luft im System hast, dann würden Heizkörper nicht mehr versorgt werden und dann nimmt dieses Ausgleichsbehältnis, nimmt halt eben diese Drücke auf und stellt halt sicher, dass der Druck immer ausreichend ist, damit auch über den Wasserdruck, ne, das erste, zweite, dritte, vierte Stock noch versorgt werden kann. Und wenn wir in höhere Gebäude gehen, dann hast du so Umwälzpumpen, die heißen dann Vulcano 3000 sinngemäß. Ne? Also ja, Magma 3 oder so ist, glaube ich, so ein Ding. Ja, da weiß man schon, was das Ding kann. Ja? Das soll halt irgendwie so ein Mehrfamilienhaus oder Hochhaus halt auch vernünftig mit Heißwasser im Heizungssystem versorgen.
Das bedeutet, ich kann den Heizungstyp nicht erkennen.
Nein.
An dem Ausgleich.
Nein. Das nicht.
Schade.
Das nicht.
Na gut.
Thema. Tja, leider. Also wenn es ja so einfach wäre.
Ne? Ja, ja.
Ich. Das ist aber nicht hier.
Das, was ich neulich, also ich habe ja Pascal Hevel als besten Freund, tatsächlich, ehrlicherweise.
Der auch einen guten Podcast hat, beziehungsweise Newsletter. Irgendwie
sowas. Ja, Podcast, ne? Podcast. Hauswissen-Podcast. Genau. Und irgendwann bei einem Termin hat der mal angefangen, davon zu sprechen, dass er immer empfiehlt, einen hydraulischen Abgleich mal zu machen.
Ja.
Weil das auch schon mal, glaube ich, gewisse Effizienzgründe hat, was die Heizung angeht. Kannst du dazu was sagen?
Ja, also wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, dass an einem Ende, wenn wir uns jetzt mal das einfach so von links nach rechts oder von rechts nach links vorstellt, je nachdem, wie jemand das machen möchte, auf der einen Seite ist die Heizung und auf der anderen Seite dieser Skala oder dieses Raumes oder des Hauses ist der letzte Heizkörper und dazwischen sind andere Heizkörper. Und jetzt gibt die Heizung einfach heißes Wasser raus und dann würde jeder Heizkörper gleich heißes Wasser kriegen, abzüglich dem, was er auf dem Leitungsweg durch Wände, durch die Leitung, durch unisolierte Leitungen in Wänden oder die irgendwo rumführen, was an Wärme verloren geht. Das heißt, der letzte Heizkörper bekommt weniger heißes Wasser als der erste. Das heißt, der erste glüht fast. Der letzte, der vielleicht ein bisschen mehr bräuchte, je nachdem, vielleicht ist es ein Badezimmer, wo dann auch mehr sein muss, der kriegt dann nicht so heißes Wasser. Und der hydraulische Abgleich sieht zu, dass sowohl bei der Fußbodenheizung als auch bei den normalen Röhrenheizkörpern unter dem Fenster, dass jeder Heizkörper die Menge an heißem Wasser bekommt, die er für nach Heizlastberechnungen für den Raum eben braucht. Und da ist vielleicht ein Schlafzimmer ein bisschen weniger, ein Bad ein bisschen mehr, da stehen wir nackt, vielleicht nass und wollen ein paar Grad mehr haben und dann irgendwie die Küche vielleicht ein bisschen weniger und so weiter. So. Und das würde der hydraulische Abgleich machen, um eben sicherzustellen, dass der oder alle Heizkörper die Heißwassermenge bekommen, die sie benötigen.
Wie oft sollte man das machen?
Wenn du nichts dran veränderst, reicht das, wenn du das einmal machst, dann ist das geregelt, weil Hände hoch, wer schon mal in einem 80er-Jahre-Bungalow war und die in der Fußbodenheizung gesehen hat, einfach nur so Stellräder und da wird dann einfach, ne, ist eine Markierung für Frühling, Sommer, Winter oder sowas, Sommer aus natürlich, ne, Frühling, Herbst ein bisschen hoch und dann wurde das so eingestellt, je nach Gefühl. Und das ist ja kein hydraulischer Abgleich. Da wird dann eben in die Fußbodenheizung nur das reingegeben, was man so glaubt, dass richtig ist. Wenn man das über Thermostate macht und eben entsprechend über einen hydraulischen Abgleich, dann kriegt jeder Heizungskreislauf oder jeder Heizkörper die Menge, die er eben braucht, um den Raum zu erwärmen. Und nicht zu viel und an anderer Stelle zu wenig.
Okay, das bedeutet aber, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kaufberatung habe, oder du in dem Fall, und die Verkäufer wissen das ja meistens gar nicht, ob sie mal einen hydraulischen Abgleich gemacht haben oder so, sagst du denen dann, würde ich mal empfehlen.
Ja, kann man mal als Vorschlag machen, wenn sowieso jemand vor Ort kommt, dass man das eben mit beauftragt und dann einen hydraulischen Abgleich macht.
Weißt du ungefähr, was das kostet?
So das ist ein bisschen Zeitaufwand, was das jetzt kostet, kann ich nicht sagen. Ist auch regional unterschiedlich. Interessant vielleicht auch in den Neubau, da ist es verpflichtend vorgeschrieben, ne? Schon seit einigen Jahren.
Okay, ja.
Thema verpflichtend vorgeschrieben. Also ich glaube, wir können ja jetzt mal so zur Nemesis kommen. Das ist das ganze Thema Gebäudeenergiegesetz. Was hat uns das eigentlich effektiv geschenkt? Womit muss jetzt jemand, der ein Haus kauft, rechnen? Weil wir müssen ja natürlich im nächsten Bewertungsfall den Kauffall abbilden und alles, was preisbildend ist, irgendwie berücksichtigen. Und dann haben wir ein Problem, weil ich finde, hat sich so wahnsinnig viel getan.
Ja, und wir haben aber auch schon gelernt, also in der Regel, wenn die Heizung ein NT-Kessel ist oder Brennwert, brauchen wir schon mal nicht wechseln. Das hatte ich tatsächlich auch schon mal im, also es stand ja auch schon in der ENEF. Das war sehr oft falsch interpretiert.
Dann frage ich doch gleich mal nach. Ja. Vergiss das nicht, was du fragen möchtest. Die Frage ist, du sagst, müssen wir nicht wechseln? Bis wann denn müssen wir nicht wechseln?
Bis 2040 möglicherweise.
Ich das frustriert mich so.
Also aber im aktuellen, wir kriegen hier gerade auch eine Beratung. Ja.
Also im aktuellen Gebäudeenergiegesetz steht drin, dass eben bis zum 31.12.2044 keine fossilen oder danach keine fossilen Brennstoffe mehr verwendet werden dürfen. Es gibt aber einen europäischen Beschluss, der sagt, dass das schon 5 Jahre vorher stattfinden soll, also 31.12.2039.
Und zur Vermeidung von Scheingenauigkeiten habe ich aufgerundet auf 2040.
Nein, absolut richtig, absolut richtig. Aber es ging mir genau drum, weil diese falsche Sicherheit, dass man, ich habe eine Brennwerttherme oder Niedertemperaturkessel, ich bin Eigentümer in einem Einfamilienhaus, ich muss mich um nichts kümmern. Das ist nur die halbe Wahrheit. Ja, irgendwann muss ich mich drum kümmern. So, und heute, wo wir gerade drüber sprechen, der IVD hat heute was gepostet und veröffentlicht. Der Zensus ist draußen mit 82,7 Millionen Menschen, die in Deutschland wohnen, und hat dann auch mal gesagt, wie viel kostet denn durchschnittlich die Miete pro Quadratmeter. Das war, glaube ich, unter 8 Euro, da war ich auch sehr erstaunt. Aber es wird auch gesagt, dass 75% der Heizungen in Deutschland mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Mhm. Also um das auch mal so ein bisschen in der Relation zu bringen, wie viel haben wir denn schon an Energiewende oder an Vorsorge oder an irgendwas gemacht? Ja.
Gleichzeitig habe ich aber heute auch just gelesen, dass der Umsatz bei Wärmepumpen deutlichst zurückgegangen ist. Glaubst du, das hat damit zu tun, dass die Leute jetzt realisiert haben langsam, dass sie noch ein bisschen Zeit haben und nicht auf Gedeih und Verderb jetzt heute Abend eine Wärmepumpe benötigen?
Ja, das glaube ich schon. Kann ein bisschen damit zu tun haben. Und natürlich auch die Verunsicherung, weil auch das ist so ein Mythos, dass eine Wärmepumpe, zum Beispiel eine Luftwärmepumpe oder dergleichen, dass die eben nicht ausreichend Wärme erzeugen kann, um ein Haus zu erwärmen. Das ist immer abhängig. Also man kann nicht pauschal sagen, dass jedes Haus gedämmt werden muss. Ich empfehle meinen Kunden immer, wenn sie das mal ausprobieren wollen, über den nächsten harten Winter einfach mal die Heizung runterzuregeln. Bitte niemals das Trinkwasser. So, das ist jetzt in Fettdruck, bitte.
Ja.
Trinkwasser bleibt auf 60 Grad. Es wird nicht runtergeregelt.
Wegen der Legionellen.
Punkt. Ja, genau. Ja. Und aber das Warmwasser für die Heizung, das kann ich ja mal runterregeln. Und wenn ich es schaffe, im tiefsten Winter mein Gebäude mit einer Vorlauftemperatur, also dem heißen Wasser, das aus der Heizung rauskommt, zu den Heizkörpern, mit vielleicht 45 oder 50 Grad zu betreiben, und es ist nicht bei 55 oder 60 Grad für die Heizung, dann kann ich auch mit einer Wärmepumpe gegebenenfalls auskommen. Dann kann ich nochmal gucken, ob ich mit Einzelmaßnahmen noch was retten kann. Dachdämmen oder oberste Geschossdecke, die Rollladenkästen, die nicht gedämmt sind, die Fenster mal neu einstellen, die Türen mal neu nachstellen, wo überall dann Kälte reinkommt etc. Und wenn das funktioniert, dann kann ich gegebenenfalls auch ohne zusätzliche weitere Dämmmaßnahmen von außen mein Haus mit einer Wärmepumpe betreiben. Warum ist das so? Der Hintergrund, vielleicht das auch nochmal technisch erklärt. Die normale Heizung liefert so viel Heizenergie über fossile Brennstoffe, jetzt zum Beispiel Öl oder Gas oder was wir da haben, was ich eben brauche. Und die Luftwärmepumpe kann im ersten Schritt nur so viel Wärme erzeugen, wie sie Wärme aus der Umgebungsluft abgreifen kann. Oder wenn es eine Wasserwärmepumpe ist, dann eben aus dem Wasser oder aus der Erde. Und alles das, was diese Heizung nicht schafft, kommt ein Tauchsieder zum Einsatz. Das ist ein Heizstab, der dann Strom verbraucht. Strom ist teuer und deswegen wird denen eine schlechte Effektivität nachgesagt. Wenn eben das Haus mehr Wärme braucht, als die Heizung kann, dann muss dieser Heizstab eingreifen. Das macht er fürs Warmwasser sowieso, weil da ist halt irgendwie Wasser, das erwärmt wird. Aber man duscht ja nicht den ganzen Tag, ist ja auch nicht schlimm. Aber tatsächlich, wenn die Heizung, wenn der Winter die Wärme von der Immobilienhülle abgreift, dann muss dort nachgeheizt werden. Und dann kommt ein Heizstab. Und das tut dann der Wärmepumpe, wird der Wärmepumpe nicht gerecht. Mhm. Weil es kann ja die Wärmepumpe nichts dafür, wenn das Gebäude einfach mehr Energie braucht, dann ist es das falsche System. Dann brauche ich vielleicht die nächstgrößere Wärmepumpe für mein Einfamilienhaus, die halt wieder teurer ist. So, das nur zum Hintergrund.
Okay, wir waren jetzt ja schon beim Thema Wärmedämmung und auch da war es ja schon so, dass in der ENEF dann ja die Dämmung der obersten Geschossdecke kam und die Dämmung der warmwasserführenden Leitung außerhalb der thermischen Hülle. Und da hat sich jetzt, glaube ich, so viel auch gar nicht daran geändert. Was ich jetzt allerdings festgestellt habe, ich lese ja ab und an dann auch mal aufmerksam Energieausweise. Mhm. Seit 2016 sind diese Modernisierungsempfehlungen, glaube ich, mit dabei gewesen.
Leg mich nicht fest, aber wahrscheinlich.
So, ne? Und da steht sehr, sehr häufig drin die Dämmung der Kellerdecke.
Unterste Geschossdecke.
Genau. Und da habe ich mir mal erklären lassen, ich weiß allerdings nicht, ob das jetzt ein Profi war, dass das tatsächlich schon sehr effizient sein kann. Und dass das aber sehr, sehr wenige auf dem Schirm haben. Was sagst du dazu?
Also von der reinen Logik her, Wärme steigt nach oben. Das heißt, grundsätzlich würde ich erstmal die oberste Geschossdecke oder das darüberliegende Dach, wie es so schön im Gebäudeenergiegesetz heißt, das würde ich dämmen. Dann verteilt sich die Wärme, also wenn sie jetzt nach oben steigt, verteilt sie sich nach links, rechts, vorne und hinten, wenn wir jetzt mal uns den Baukörper so angucken. Das sind die Wände. Also sehe ich zu, dass die Wände gedämmt sind, dass die Fenster gut isoliert sind, dass die gut schließen, den Tipp gebe ich immer, die Rollladenkästen gedämmt sind, ne, weil da habe ich einen Schlitz außen, da ist ein Rollladenpanzer drin und auf der Innenseite habe ich ein Stück Pressholz. Ja. Und das hat Dämmwert null. Ja, da würde ich erstmal anfangen. Und dann verteilt sich natürlich die restliche Wärme im gesamten Raum. Und wer jetzt ein altes Einfamilienhäuschen kennt mit einem unbeheizten Keller und im Erdgeschoss sein Wohnzimmer hat und da irgendwie mal ohne Schlappen rumläuft, der stellt dann fest, es ist fußkalt. Also von daher macht durchaus Sinn, dann, wenn ich alle anderen Maßnahmen gemacht habe, also oben erstmal anfangen, dann alles andere. Und wenn ich dann noch finanzielle Mittel und Lust habe und auch Platz habe im Keller, dann Dämmung unterste Geschossdecke, sprich die Kellerdecke von oder die Geschossdecke, Erdgeschoss von unten dämmen, wenn man im Keller steht, die Decke über einem dämmen.
Ich habe vor einiger Zeit in so einer Veranstaltung von der IHK teilgenommen und dann ging es darum, wie quasi die Heizung der Zukunft aussehen soll für Objekte, die nicht mit einer Wärmepumpe beheizt werden können. Mhm. Ja. So, und dann hat man sehr, sehr stark fokussiert auf das Thema grünen Wasserstoff, hat dann aber erzählt, also da sind wir ja noch nicht, wir sind ja jetzt beim grauen Wasserstoff, der soll dann irgendwann erstmal blau werden und dann wird er grün, also so. Und was ich mich immer frage ist, wenn wir jetzt sagen, 75% aller Heizungen in Wohngebäuden in Deutschland haben fossile Brennstoffe. Mhm. Wir werden ja niemals genug Strom erzeugen und auch die, wie heißt das, Elektrolyse, heißt das so, bei der Herstellung von Wasserstoff?
Ja.
Ist ja auch sehr energieintensiv.
Absolut. Wir haben außerdem nicht die Rohstoffe für grünen Wasserstoff.
Auch, kommt auch noch dazu.
Den importieren, also ob wir jetzt Gas importieren oder grünen Wasserstoff, wie auch immer.
So, und jetzt machen wir mal so einen Blick in die Zukunft. Was glaubst du, Carsten Nessler, wie wir 2040 die Heizungsart für solche Objekte aussehen? Wird das noch erfunden erst in den nächsten Jahren?
Ich hoffe, dass was erfunden wird, weil ansonsten wäre, wenn du mich heute fragst, wie wir in 2040 heizen, würde ich sagen, dann immer noch zu 35-40% mit fossilen Brennstoffen. Weil wo soll es herkommen?
Ja.
Gegenfrage. Was schätzt du, wie viel Heizungsfachbetriebe wir in Deutschland haben? Einfach mal eine Zahl. Sie wird vielleicht falsch sein. Ich war in solchen Schätzfragen auch schon massiv falsch.
25.000.
Sehr gut. Wir verdoppeln das. 50.000 Betriebe. Nein. Und dann rechnen wir jetzt einfach mal durch von diesen 75% deutscher Haushalte, die fossile Brennstoffe haben, die dann ausgetauscht werden sollen. Dann hätten wir bis ins Jahre 2045 eine kleine Chance, das zu schaffen. 5 Jahre früher mit dem Personal, das nicht ins Handwerk will, mit Betrieben, die zumachen, mit den ganzen Handwerkern, die vorne und hinten fehlen, ist das schon rein statistisch nicht möglich. Also wenn wir heute anfangen mit den Betrieben, die wir haben, mit den Heizungen, die zur Verfügung stehen, postuliere ich, Carsten Nessler, ganz persönlich, kriegen wir das nicht hin.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt heute Abend, morgen aus Leipzig nach Hause komme, rufe ich bei unserem Gaswasserinstallateur an und sage, ich hätte gerne für Mitte 2039 schon mal einen Termin.
Genau, dann sagt er, habe ich Urlaub.
Ja, das ist schon verrückt, ne? muss man ehrlicherweise sagen.
Also ich weiß tatsächlich nicht, wo es hinführt und wie wir das machen sollen. Was ich gerne immer mal wieder sage, und vielleicht ist das so ein Weg, ne? Nicht jeder braucht seine eigene Heizung. Das ist ja so die Idee mit der Nahwärme und Fernwärme. Und das ist ja auch schon gang und gäbe. Wenn ich jetzt nicht, sage ich mal, einen Berliner Riegelbau nehme, wo jeder seine Gasetagenheizung hat, sondern da gibt es eine Zentralheizung. Das ist ja schon das Erste. Nicht jede Wohnung hat ihre eigene Heizung, sondern es gibt ein zentrales System. Im Übrigen, wer gerne mal ganz viel Kaffee konsumieren will und kurz vorm Nervenzusammenbruch sein möchte, der guckt sich einfach mal den Paragraphen 71L, ist es glaube ich, an, im GEG an, wo es um den Tausch von Etagenheizungen geht. Das hat mich ein paar Stunden meines Lebens gekostet, das in einen lesbaren Text umzuformulieren. So also nebenbei. Also Ziel könnte es sein, dass nicht jedes Gebäude seine Heizung braucht. Und das kann man auch versuchen, im Bestand zu machen. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Nicht jedes Einfamilienhaus oder Zwei-Dreifamilienhaus braucht seine eigene Heizung, sondern irgendjemand, sage ich mal, opfert seine Garage, da kommt eine größere Heizung rein und dann wird dort ein Campus oder ein Straßenzug oder irgendeine Ecke in einem Bestandsgebiet versorgt. Ne? So wie wir es heute schon in Neubaugebieten kennen, so wie wir es heute auch in zentralen Systemen für Mehrfamilienhäuser kennen. Vielleicht ist das eine Idee.
Also da fällt mir ein, Benjamin Franklin hat mal gesagt, wer reich werden will, der kann entweder sein Mittel erhöhen oder seine Ausgaben senken. Und wer wirklich klug ist, tut beides. Und das so ein bisschen übertragen auch mal auf das Thema Energie. Natürlich können wir Energiebedarf senken durch technische Maßnahmen. Aber ich glaube, den größten Hebel, den haben wir doch eigentlich darin, wenn wir auch unser persönliches Verhalten ändern. Und das fängt ja, und da bin ich vollkommen bei dir, schon damit an, dass nicht jeder Deutsche in jeder Generation sein eigenes Einfamilienhaus braucht. Ja, Thema Wohnraumknappheit. Ja, dass es dann damit noch weitergeht, dass nicht jeder seine eigene Heizung braucht. Und dann, dass jeder vielleicht auch verstehen müsste, wenn man die Heizung auf 5 dreht, dass sie nicht schneller warm wird.
Das ist ein heißes Thema, absolut richtig. Ja. Was ich in der Auslegung von Gesetzen sehr häufig mache, ist einfach mal, man kann natürlich auf dem Gesetzestext rumhacken und sagen, das ist so, sondern ich gehe ab und zu mal hin und sage, was hat denn der Verordnungsgeber gewollt? Weil dann kann man anfangen zu jonglieren und kann Gesetze interpretieren und kann sagen, wo ist was wichtig und wo ist was weniger wichtig. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, wo das herkommt, geht es ja darum, die globale Erwärmung zu reduzieren auf der Welt, gesteuert über CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und da mag jetzt die Zahl, die ich im Kopf habe, richtig oder falsch sein. Ich glaube, es sind vom globalen Weltausstoß, ist Deutschland für 2% verantwortlich. Und wenn wir jetzt sagen, wir reduzieren diesen CO2-Ausstoß, wie schaffen wir das, indem wir fossile Brennstoffe abschalten? Wie schaffen wir das, indem wir unsere Heizungen ändern? Wie schaffen wir das, indem wir andere Heizungsmaßnahmen einsetzen oder so wie du eben vorgeschlagen hast, nicht mehr jeder sein eigenes Häuschen, sondern zusammenziehen, dämmen etc., ne? Reduzieren, stellt sich bei mir einfach die Frage, sind wir der richtige Hebel? Oder sollte man diesem globalen Ziel folgend nicht vielleicht mal dort anfangen, wo viel CO2 rausgegeben wird und rausgeschmissen wird? Nehmen wir im Verhalten, ohne jetzt ein Bashing zu betreiben, die Amerikaner mit ihren Klimaanlagen, die permanent laufen, in Asien, wo du von einem Stadtende nicht zum anderen gucken kannst, nicht weil es so groß ist, sondern weil es so smogig ist,
ja.
Und viele andere Länder, wo das auch so passiert. Also klar, jeder kann da sein Stückchen dazu beitragen, aber wenn wir alle das Pareto-Prinzip 80-20, ne, 20% Aufwand, 80% Erfolg und umgedreht genauso, ist die Frage, sind wir mit unseren 2% CO2-Ausstoß und wenn es 2,5, 3, was auch immer sind, können wir darüber diskutieren, aber ist das der richtige Ansatz?
Ja. Ja, das ist halt der Punkt. Ne? Also das ist eine globale Aufgabe und deshalb ist sie so schwierig. Wobei ich auch immer sagen muss, am Ende des Tages ist es ja nicht die Natur, die kaputt geht. Ja, ich finde, das kommt aus den 90ern noch, dieser saure Regen, der den Wald kaputt macht. Nein, der saure Regen hat die Fichtenmonokulturen kaputt gemacht, die für die forstwirtschaftliche Nutzung wichtig waren. Am Ende des Tages, wenn wir als Menschen quasi uns also apokalyptisch
abgeschafft
haben, dann wird trotzdem dieser Planet noch weiter existieren.
Natürlich.
Ja? Und Mensch, jetzt sind wir schon fast ins Philosophische gegangen. Haben wir es auch super verquatscht.
Ich muss auch feststellen, ich glaube, das ist die Folge, bei der ich am wenigsten etwas gesagt habe. Also ich bin ganz beeindruckt. Es ist ein wichtiges
Thema. Ja, definitiv. Du darfst trotzdem weitermachen mit deinen nächsten Kategorien.
Ich wollte euch das Wort nicht abschneiden, weil ich eigentlich tatsächlich gerade so...
Du kannst auch weitermachen. Wir können auch einfach mal ein bisschen, was ganz Verrücktes machen, einfach mal länger machen.
Das machen wir ohnehin. Also ich sag mal, wir haben jetzt schon unseren Schritt getoppt, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil ich glaube, dieses Thema treibt halt jeden umher und jeden, mit dem ich mich unterhalte, der sagt selber, das ist immer so eine Grauzone, die wir uns irgendwie vor Augen halten müssen, aber keiner weiß so richtig eins zu eins, wie er damit umgehen soll. Also ich sag mal, es ist für viele immer noch so ein großes Fragezeichen. Und deswegen finde ich das ganz, ganz so, dass du Aufklärarbeit leistest. Ja. Das machst du ja hier bei uns natürlich in unserem international bekannten Podcast, aber auch, ich sag mal, mit deinen Videos, mit deinen Posts. Und du hast auch einen Ratgeber geschrieben.
Richtig, ich habe einen Leitfaden geschrieben, den GEG-Leitfaden, wo ich eben auch viele Tassen Kaffee auch verwendet habe, um den Gesetzestext irgendwie lesbar zu gestalten. Und den kann man auf meiner Homepage, kann man den finden, den kann man käuflich erwerben. Wenn man auf immowerthessen.de/GEG-Leitfaden geht zum Beispiel oder irgendwo bei mir auf der Homepage.
Wir können das in den Shownotes auch verlinken. Definitiv.
Sehr schön, danke. Ja. Da kann man das runterladen und da habe ich einfach mal versucht, diese Fragen zu beantworten. Muss die Heizung raus? Wenn nein, ne? Wie lange darf ich noch? Darf ich sie reparieren? Darf ich noch eine neue Gasheizung installieren? Neue Ölheizung? Was ist mit den Etagenheizungen? Was hat eine Eigentümergemeinschaft zu beachten? Und ich habe auch ein Ablaufdiagramm gemacht, wo man als Makler, als Wertermittler, als Eigentümer oder auch als Hausverwaltung einfach mal checken kann, bin ich denn betroffen? Muss ich denn meine Heizung austauschen? Was ist denn? Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, Niedertemperaturkessel, Brennwerttherme oder sowas. Ne? Und es gibt ja einige Ausnahmen noch, wo ich meine Heizung eben nicht austauschen muss oder vielleicht doch austauschen muss. Und das kann man da schön sofort, auf Seite 2 ist das bei mir im Leitfaden, kann man diesen Ablaufdiagramm einfach folgen und dann sieht man, ich muss erstmal nichts machen, ne, bis ins Jahre 2039 Ende oder 2044 Ende, oder ich muss sofort was machen. Mhm. Ja, das ist irgendwie so, da versuche ich das an den Mann zu geben. Natürlich auch einige Maklerunternehmen haben mich gebucht, haben Kundenveranstaltungen gemacht, wo es genau darum ging, ne, Nebenkosten senken oder Haus verkaufen. Was soll ich denn jetzt machen? Ne, wie funktioniert das eine? Und da betreibe ich halt auch diese Aufklärungsarbeit.
Gut, also du stehst auch als Speaker zur Verfügung. Ja. Und ich mache jetzt mal, wir haben das ja vorher nicht abgesprochen, aber ich habe jetzt gerade voll eine coole Idee gehabt. Oh Gottes Willen. Wir dürften ja deinen Leitfaden ein- bis mehrfach kaufen.
Ja.
So, wenn wir jetzt deinen Leitfaden kaufen, ich gehe mal davon aus, den gibt es wahrscheinlich nur digital.
Richtig, genau. Du kannst ihn ausdrucken,
aber... Genau, und pass mal auf. Gute Idee. Jetzt drucken wir den zweimal aus und lassen ihn von Carsten Nessler persönlich signieren und verlosen ihn.
Das ist eine richtig coole Idee.
Ist das gut? Ja, also, dann hier, unseren Podcast erkennt oder kennt, weiß, wir posten auf LinkedIn und auf Instagram. Und aus all denen, die schreiben, wir wollen einen Leitfaden von Carsten Nessler haben, werden wir zwei auslosen mit unserer Glücksfee und werden dann ein persönlich signiertes Unikat des Leitfadens von Carsten Nessler verlosen.
Machen wir das so? Möchte ich vorhin noch binden lassen.
So ja, das wird richtig schön. Das wird richtig schön.
Ich glaube. Ja, aber den kauft bitte nicht. Also den kriegt er von mir so.
Das ist ja nur von dem Glücksgefühl heute die ganze Zeit, wenn ich nicht so geplättet von Brennwertkesseln bin tatsächlich. Aber also vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Gerne. Nicht jetzt aktuell, sondern pauschal, weil das ist wirklich, du machst das sehr unterhaltsam, du machst das sehr anschaulich. Ich bin ganz glücklich, dass du hier bist und wir runden immer gerne deine Anekdote dann ab und ich glaube, du kannst ungefähr, weiß ich nicht, 1000 erzählen, aber such dir doch mal eine aus, die so richtig die Leute, die jetzt Montag früh höchstwahrscheinlich bei Regen diese Folge anmachen, abholt.
Darf ich da zwei erzählen, weil die eine passt einfach wunderbar zum Thema und die andere ist ein bisschen off-record.
Ja? Ja,
also die eine ist halt, kommt ein Kunde und sagt, ja, ich habe hier ein altes Gebäude, möchte ich gerne kaufen, Kaufberatung angefragt bei mir, komme ich vor Ort, guck mir das an. Und da sagt er, ist aber energetisch nicht so schlimm, ist ja nur Haar. Jetzt muss man wissen, für alle die sich das in so einen Energieausweis noch nie angeguckt haben, der ist von... A oder A+, weiß ich, wo er heute ist, und hört bei H auf.
Genau.
H hört bei 250 Kilowatt pro Quadratmeter und Jahr auf. Und diese Immobilie stand bei 498. Also die doppelte Skala quasi außerhalb des Ausweises. Das haben einige nicht auf dem Schirm. Die sagen dann, ja, ist ja nur H, ist ja nicht schlimm. Ja. Vorteil bei den Immobilien, da kann man mit wenig viel bewirken. Und das andere ist so ein Klassiker, das war so wäre das, ich schreibe ein Buch, auch das nochmal, über die lustigsten Geschichten, das schreibe ich zusammen mit dem Christian Schworbert, einem sehr guten Freund von mir. Er schreibt so das, was er aus der Maklerschiene alles so Groteskes erlebt habe. Ich schreibe, was ich alles so Verrücktes aus der Sachverständigenwelt schon so erlebt habe. Und eine der Geschichten ist die Kuh Elsa. Und wer die Geschichte von Didi Hallervorden kennt, der also mit irgendwelchen Nichtigkeiten anfängt und gar nicht zum Punkt kommt und so eins übers andere kommt, fängt die Geschichte eben an, dass dort Wohnfläche fehlt. Neubau und da fehlt Wohnfläche. Da sage ich, naja, aber es ist schon, das war eine Größenordnung, die recht groß ist, also ein ganzes Zimmer, das gefehlt hat. Ja, ob sie denn damit auch zurechtkämen, wenn es denn geringer wäre in der Fläche, sagt der Kunde ja. Dann sage ich, okay, dann gehen wir halt weiter im Gespräch. Und das war so das Vorgespräch. Und ob das denn schlimm sei, dass noch keine Heizung da ist. Und dann sage ich, naja, wenn eine Heizung nicht da ist, dann kann auch keine Abnahme erfolgen. Mhm. Weil man braucht ja die Heizung im Winter zum Beheizen und auch für warmes Wasser im Sommer zum Duschen. Ja, aber es wäre ja nicht kalt, sagt der Kunde. Und sagt, ja, es war mitten im Winter. Es waren irgendwie -2 Grad oder irgend sowas. Sag ich, natürlich ist es kalt. Da sagt mein Kunde, nee, ist nicht kalt, wegen den Bautrocknern. Ich so, warum zur Hölle stehen da Bautrockner? Naja, weil es Dach undicht ist, es regnet rein. Und das war dann so der Moment, wo ich wirklich in meinem Büro die versteckte Kamera gesucht habe, wo ich dachte, das darf einfach nicht wahr sein. Und nachdem ich die Kamera nicht gefunden habe und dann auch wirklich versuche, mir die Kontenance zu behalten, wo ich mir denke, okay, das ist ja dann, kann ja eigentlich nicht mehr schlimmer kommen, sagt er, ja, ob es denn schlimm wäre, wenn der Balkon noch nicht da ist? Was meinen Sie mit Balkon nicht da? Fehlt da noch der Bodenbelag oder das Geländer? Oder? Nee, der ist schon gar nicht da. Der wird von außen dran gebaut. Das war dann so, wo man einfach so ein Gespräch beenden möchte. Weil das ist so, da möchte ich einfach nur noch lauthals lachen. Das kann ich aber nicht, weil ich einen Kunden dran habe. Das kann ich dem ja auch nicht zumuten. Das tut mir leid, was der da hatte. Aber es war so grotesk.
Ich wollte gerade sagen, also ich habe richtig Mitleid. Es tut mir ganz sehr leid. Das ist,
Aber, so. Aber das zeigt ja wieder auch das, was ich auch so oft sage, es gibt halt nichts, was es nicht gibt.
Ja, es ist wohl wahr.
Wir haben es nur noch nicht gesehen. Also
ich habe dazu so eine Story gehabt. Ich war mal im Haus, Baujahr Ende der 60er Jahre, so ein Fertighaus. Hm. Und dann sage ich zu dem Kunden, wir müssten mal gucken, ob es hier vielleicht so ein paar Probleme mit Bauschadstoffen gibt. Sagt er, nee, habe ich nicht. Und dann sage ich, okay, cool. Haben Sie das mal messen lassen? Ne? War da schon mal jemand von der Raumanalytik da? Nee, sagt er, aber die ersten 20 Jahre haben die Zimmerpflanzen sind uns immer kaputt gegangen, aber das geht seitdem wieder.
Ja.
Schwierig, oder? Ganz schwierig, ja. Ich hatte jetzt auch noch die eine Geschichte, wir hatten ja noch darauf hingewiesen, von wegen, wenn eine Marderlosung da ist, zum Beispiel die FFP2-Maske mitnehmen. Und ich glaube, einen Tag nach Aufnahme dieser Folge bin ich auf den Dachboden getrampelt und der Kunde von unten nur hat übrigens neulich einen Marder dann hingekackt. Ich hatte keine FFP2-Maske.
Ich. Sei froh, dass du jetzt nicht vom Hunter-Virus besiedelt bist.
Ich bin sehr, sehr dankbar. Mhm. Wirklich.
Ja, also ich mag ja diese Folge gar nicht beenden, ne? Weil das so cool ist. Aber
wenn aber Carsten kann ja mal erzählen, was wir jetzt vorhaben.
Also super, also wir sind in Leipzig, ihr seid aus Gera hergekommen, ich bin aus Wiesbaden hier. Wir haben uns heute Abend zum Essen verabredet, wir wollten draußen sitzen. Und falls es jemand in der Folge rascheln gehört hat, das sind die Blinds an den Fenstern. Es schüttet hier in Strömen.
Ja? Wir machen das Beste draus.
Ja, absolut.
Ihr habt doch bestimmt Regenjacken mit euren Logos drauf, oder?
Ja, habe ich. Ist im Hotel und nicht hier
im Hotel. Genau, das ist schwierig. Im Hotel.
Naja gut, dann wären wir halt nass. War auch kein Thema, weil ich bin sehr glücklich mit dieser Folge und ich danke dir. Wir danken dir ganz, ganz sehr, dass du da warst. Ja, ihr Lieben da draußen, wir hoffen, es hat euch ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht. Wir kümmern uns um unseren Preis.
Und sucht unsere Postings für die 2 signierten Exemplare von Carsten Estners.
Ich rufe übrigens an dieser Stelle nochmal drauf auf. Wir wollen ja eine neue Rubrik einführen, die heißt Mein krassester Fall. Also wir suchen da draußen noch den Sachverständigen, der unbedingt mal seinen krassesten Fall erzählen möchte. Ich bin ganz gespannt. Lasst es euch gut gehen, kommt gut in die Woche. Wir danken euch, dass ihr wieder mit dabei wart und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Danke, ciao.
Tschüss.
Euer Immomarkt to go. Kompaktes Immobilienwissen für diese Woche. Novelle des Baugesetzbuchs auf den Weg gebracht. Die Bundesregierung will mit der Novelle des Baugesetzbuchs für mehr Entspannung auf dem Wohnungsmarkt sorgen. Ein paar wichtige Neuerungen umfassen zum Beispiel folgende Aspekte. Aufstockung. Künftig sollen Erweiterungen von Gebäuden, insbesondere Aufstockungen, überall möglich sein, ohne dass ein Beborgungsplan geändert werden muss. Fristen für die Bauleitplanung. Künftig sollen Gemeinden die Bebauungspläne im Regelfall innerhalb von 12 Monaten nach Ende der Beteiligungsverfahren veröffentlichen. Das Aufstellen von Bebauungsplänen soll somit deutlich beschleunigt werden. Digitalisierung. Die Bekanntmachungen, etwa zu Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, sollen zukünftig digital veröffentlicht werden, wobei die Teilhabemöglichkeit von Menschen ohne Internetzugang weiterhin sichergestellt werde. Außerdem sollen veraltete Bebauungspläne künftig schneller aktualisiert werden können. Die Novelle soll noch dieses Jahr in Kraft treten. Das war euer ImmoMarkt2Go. Wir freuen uns ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer Folge Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen.